Task Force Klebladel, der Pantherholiker-Podcast. Mit Benjamin Thaler.
Du bist ja gefangen, in dir selber mit dem Namen.
Matthias Müller.
Das wissen gar nicht alle, was wir da für eine Legende eigentlich in unseren Reihen haben.
Und Markus Schäff.
Ja, wo ist er denn, hä? Der Markus. Ja, wo ist denn der Markus? Ja, komm her.
Servus, liebe Pantherfans. Ich begrüße euch zur Ausgabe 86 der Task Force Klebladel. Und ja, wir sind wieder vereint, der Matze, der Benjo und meiner einer. Servus Jungs, ich grüße euch.
Wuhu!
Yes, geil, geil, geil. Wieder zusammen.
Hallöchen. Na? Rodo. Ja. Rodo, aufstehen, ich bin auch wieder da. Geil, hä? Der Papa ist da.
So. Hände auf die Decke, Rodo.
So ist es.
Jungs, wie geht's euch? Wie geht's euch, Jungs?
Jetzt super. Da wir das hier alles wieder in den Griff gekriegt haben mit den ganzen technischen Problemen hier in Neuburg an der Donau, können wir starten.
Matze, bei dir?
Bei mir alles bestens. Läuft. Und ich habe tatsächlich auch wieder Bock. Ich hatte so eine Phase im Sommer. Da war ich komplett weg vom Eishockey, so ein bisschen mit Absicht. Aber jetzt merke ich, dass es wiederkommt.
Ja, bei mir ähnlich, bin ich ehrlich. Ich möchte mich erstmal entschuldigen für wahrscheinlich die Tonprobleme, die der Rodo heute nochmal monieren wird. Aber ich bin am Handy und deswegen hoffe ich, es ist mir verziehen, ja, dass die Tonlage oder Tonart beschissen ist wahrscheinlich. Genau.
Ich kann dir sagen, dass es besser ist, als du denkst.
Ja. Das werden wir dann sehen, wenn der Markus das zusammengeschnippelt hat, wie es sich anhört.
Jungs, wir haben Vierjähriges zusammen. Wir sind jetzt schon im vierten Jahr Podcast, Taskforce Klebladel. Freut mich, dass wir auch weiterhin immer in unserer illustren Runde das Ganze durchziehen. Das heißt, wir gehen jetzt ins vierte Jahr in der Saison und am Freitag geht's ja für uns schon los mit unserem Heimspiel gegen Iserlohn. Heute ging ja die Saison offiziell los mit dem Spiel Berlin gegen...
Markus, halt. Hätte das nicht so einen Applaus aus der Dose verdient?
Den Applaus aus der Dose?
Ja.
Moment.
Genau.
Ja, zu unserem Vierjährigen kann man uns schon mal selbst applaudieren und auf die Schulter klopfen.
So viel Zeit muss sein, sorry.
Ja, alles gut.
Was geht ab? Jetzt bin ich bei 6, 7 Folgen nicht dabei. Jetzt kommt so eine Aktion.
Ja, wir entwickeln uns auch ein bisschen weiter.
Wahnsinn.
Also, genau, wir spielen ja am Freitag gegen Iserlohn und wir wollen jetzt so ein bisschen nochmal die Gefühlslage nochmal kurz zusammenfassen. Wie ready seid ihr für die kommende Saison und wie habt ihr so euren Sommer verbracht, beziehungsweise die Vorbereitungsphase wahrgenommen? Also ich glaube, viel gesehen haben wir alle drei nicht. Also nö. Ich kann nur von mir reden. Ich habe ein Spiel im Stadion gesehen, das war das gegen Kalper in der Champions Hockey League. Sonst habe ich nicht wirklich was gesehen. Oder am Sonntag im Stau auf der Autobahn irgendwo in Slowenien auf der Heimfahrt habe ich mir den Stream irgendwie besorgt und mir das Spiel gegen Lausanne angeschaut. Aber da hast nicht wirklich was gesehen. Benjo, wie war so dein Transfersommer? Und dein Sommer im Allgemeinen?
Also ich muss sagen, ich bin jetzt erstmal, ich war richtig raus, eishockeymäßig, nach der letzten Saison, nach dem Aus dann auch. Hat es auch gut getan, da jetzt mal komplett abzuschalten und das auch gar nicht so weit mitzuverfolgen. Natürlich kriegt man die ganzen Transfers mit und so, ja, und das war ja immer so ein Hängen und Würgen, ja, mal von überrascht mit Riley Barber zum Beispiel oder dann auch mal so gar nicht verständlich mit Peter Spornberger und deswegen, also wie gesagt, ich habe auch nichts gesehen jetzt in der Vorbereitung, war auch kein Spiel drin und bewusst Abstand gehalten und möchte auch gar nicht zu viel sagen, ja, ich lasse mich einfach überraschen dieses Jahr, diese Saison. Ist, glaube ich, alles möglich und weiß ich nicht. Also ich bin entspannt. Wie gesagt, ich kann jetzt gar nichts einschätzen. Bin ich auch ganz froh darüber. Ich lasse mich einfach jetzt mal am Freitag überraschen und dann gucke ich mal, wo die Reise hingeht, die ersten 10 bis 15 Spiele.
Und bei dir, Matze?
Ja, bei mir war es ähnlich. Ich habe nach dem Saisonabschluss die üblichen Dinge so mit Abgängen und so weiter nochmal verfolgt und natürlich auch die Wojo-Geschichte dann nochmal, was auch mega wehgetan hat. Denke auch dem Team tut es recht weh. Ansonsten Sommer war für mich auch eher weniger vom Eishockey geprägt. Ich habe aber schon auch versucht, die letzten Tage mir so ein bisschen ein Bild zu machen über die Vorbereitungsspiele, ein paar Zusammenfassungen angeschaut und ein paar Berichte gelesen. Den einen oder anderen Podcast angehört auch tatsächlich, wo auch Dinge kommentiert wurden. Und ich würde jetzt nicht in die Tiefe einsteigen, weil da kommen wir später nochmal zum Bauchgefühl, aber ich glaube schon, dass grundsätzlich eine gute Saison werden kann. Mit ein paar Abstrichen, wo ich ein bisschen die Dinge etwas kritisch sehe. Das hat vor allem mit dem Tor zu tun und auch mit der Defensive. Gar nicht von der Spielerqualität her, sondern eher von der Zusammenstellung in der Defensive. Ich glaube, dass wir defensiv eher schlecht aufgestellt sind. Defensiv-offensiv ist immer, denke ich, gut. Ja, aber mehr dazu dann später. Aber grundsätzlich, denke ich, sind wir bereit. Das haben wir letztes Wochenende gesehen. Und ja, bin gespannt, was am Freitag passiert.
Ja, bin ich absolut bei euch. Also natürlich hat man den Sommer so ein bisschen verfolgt, was bei den Partnern los ist. Aber jetzt auch in der Vorbereitung null gesehen. Also auch, wir quatschen jetzt nur mal kurz über die Ergebnisse. Wir hatten ja den Gäubodden Cup als erstes Vorbereitungsturnier. Da haben wir ja kurz vor knapp gegen Nürnberg verloren und gegen Straubing dann 3-1. Und dann unser, ja, in Anführungszeichen Heimturnier in Large, wo es relativ interessantes Spiel gegen die ZSC Lions aus Zürich gab, mit einem 4-6 Sieg für uns. War im ersten Drittel, ich glaube, da waren wir schon 4-0 vorne, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Aber dann natürlich in der Vorbereitung braucht man diese Ergebnisse jetzt nicht zu hoch hängen, weil zwei Tage später hast du dann gegen Pustertal 6-4 verloren. Gegen einen Club aus der ISHL und die jetzt nicht wirklich bekannt sind, dass sie da regelmäßig den Titel jetzt mal mitspielen können, zwar so in Top-6-Teams, aber Pustertal auch. Ich glaube, das Spiel gegen Straubing gehabt und da haben sie, glaube ich, verloren. Also kann man das nicht so hoch werten. Und dann ging es ja für uns ja gleich weiter mit der Champions League, mit unseren zwei Spielen, einmal gegen Ilves Tampere und gegen Kalpa Kuopio. Und ich war ja gegen Kalpa im Stadion. Und die Zusammenfassung, die ich da gesehen habe, gegen das Spiel gegen Tampere, hat mir nicht wirklich eine Aussage gegeben, okay, wie kann man das einschätzen. Was man halt so gelesen hat, war, weil Brad Prushu im Tor gestartet ist, dass der, sag ich jetzt mal, undankbare Tore, ich glaube, der erste Schuss aufs Tor war gleich drin, ne, ziemlich aus dem Slot heraus. Und bei dem Spiel gegen Kalpa war das im ersten Drittel ein sehr, sehr ansehnliches Spiel, auch von uns. Also da haben wir wirklich den Weg nach vorne gesucht. Kulpo hat ja, ich glaube, nach ein paar Minuten schon ein Timeout genommen, und weil sie überhaupt nicht rausgekommen sind aus der eigenen Zone. Also man hat auch gesehen, der ERC sucht den Weg nach vorne, wie man es aus dem letzten Jahr bereits gesehen hat. Aber dann war halt so ein Blackout für innerhalb von 15 Sekunden, das Spiel gedreht, und dann hat Kalpa das Ding auch nach Hause gefahren. Ja. Und dann, ja, jetzt am Wochenende das Spiel, unsere zwei Spiele in der Schweiz gegen Zug. Ne, haben wir ja mit 7-3 gewonnen und das Spiel in Lausanne 1-3, das heißt unsere ersten zwei Siege in der Champions Hockey League. Und aktuell ist der ERC das beste deutsche Team, ne, in der Tabelle. So schnell kann es natürlich gehen. Aber die Frage an euch, gibt euch diese letzten beiden Spiele oder der Rückenwind, gibt es euch was, was die Champions League betrifft?
Benji, mach du zuerst.
Kann ich zuerst? Also wie du ja gesagt hast, Vorbereitung ist immer so, immer nicht so aussagekräftig, finde ich, ja. Deswegen diese Niederlagen auch gegen Pustertal nicht überbewerten, genauso aber auch jetzt die Siege in der Schweiz auch nicht überbewerten, ja. War schon wichtig für die CHL allgemein, ja, dass wir da auch den Fuß irgendwie drin haben und auch Punkte sammeln und vielleicht eventuell ja, dann auch die nächste Runde erreichen. Aber es hat, weiß ich nicht, aussagekräftig null für mich. Ja. Wichtig ist es wirklich dann am Freitag, wenn es losgeht und dann mal die ersten paar Spiele abwarten, um dann mal vielleicht auch ein bisschen genauer zu erörtern, in welche Richtung es geht dieses Jahr bei uns. Ja.
Ich denke, dass oder anders, ich fange anders an. Bin da grundsätzlich ein bisschen bei Benjo, dass man die Ergebnisse, die negativen Ergebnisse nicht überbewerten darf, aber auch die Siege dann eben nicht überbewerten darf. Aber natürlich ist geil, wenn du so ein, also ich denke fürs Team und fürs Mindset, wenn du so einen Roadtrip hast in die Schweiz zu zwei Top-Mannschaften und holst da die vollen Punkte, dann kann es mit dir auch schon mal was machen und einen positiven Impuls geben für den Saisonstart und auch eine Motivation für die letzte Trainingswoche. Auf jeden Fall der bessere Weg als zwei Niederlagen und dann nach Hause fahren mit dem Bus von Lausanne. Ja, ob man es jetzt überbewerten muss, keine Ahnung, muss man nicht, mit Sicherheit. Ich bin mir auch immer noch unschlüssig, auch bei dem engen Spielplan und den knapp 4 Wochen Pause im Februar, ob es wirklich förderlich ist für uns, in der Champions Hockey League weiterzukommen, um die Belastung aufrechtzuerhalten. Will das jetzt auch gar nicht schlecht reden, aber ich glaube, das wird sich dann weisen während der Saison. Es hängt da viel davon ab, wie wir drauf sind, Verletzten-Situationen und so weiter. Aber ich denke jetzt erstmal in der Vorbereitung, weil die CHL-Spiele ersetzen ja praktisch Vorbereitungsspiele, ist es jetzt keine Mehrbelastung. Von daher, ja, gut, dass wir die 2 Spiele gezogen haben. Ich glaube, wir waren auch defensiv recht gut. Von dem, was ich mitbekommen habe, denke ich auch wichtig. Und Tore schießen hat ja auch funktioniert. Von daher, ja, mit Sicherheit ein sehr positiver Impuls und eine gute Sache für den Freitag.
Ja, also ich bin da bei euch, bin da absolut auch das Mindset natürlich jetzt mit einem sehr, sehr guten Abschluss in der Schweiz, vor allem das Spiel gegen Lausanne, vor allem, weil du ja gerade gesagt hast, das Thema Defensive ist noch so ein bisschen der Bauchschmerz da, genauso wie auf der Torhüterposition. Da hast du natürlich jetzt auch eine Aktion gehabt mit Leon Hüttl, der wegen Slow Footing eine Spieldauer kassiert hat. Und dann auf einmal hast du Morgan Ellis nicht dabei, verletzungsbedingt. Du hast Leon Hüttl dann nicht mehr auf dem Eis und dann hast du halt nur noch die letzten, die dabei waren, mit Chris Jandrich, Breto, Spornberger, Troppmann und so weiter. Breton natürlich auch mit seinen 2 Toren natürlich mitgetragen, dass wir da 3-1 gewinnen. Aber das hat mir dann, das, was ich zumindest auf dem Handy dann gesehen habe, durchaus gefallen, wie wir dann auch reagiert haben. Lausanne hat sich schwer getan, dann auch zum Abschluss zu kommen. Und aber wenn man sich dann natürlich dann auch andere Spiele anschaut, sieht man einfach, das ist Licht und Schatten in der Vorbereitung. Also es wird ein Weilchen dauern, bis sich das wirklich eingruft. Und aber kann, man sieht auch, dass, sagen wir mal, 2 wichtige Stützen, wenn die fehlen, es durchaus funktionieren kann. Ne? Wie bei Morgan Ellis und bei Leon Hüttl, der für mich auch eine relativ starke Vorbereitung gespielt hat. Vielleicht jetzt nicht punktetechnisch, aber vom Auftreten her, ne, merkt man schon, ah, der will auch von sich aus so ein bisschen in die Verantwortung gehen. Das habe ich so wahrgenommen. Aber das ganze Thema braucht noch ein paar Wochen, bis man wirklich eine richtige Aussage treffen kann, ne,
Ja.
wo die Reise hingeht.
Ich glaube, Markus, dass wir ein ähnliches Team sehen werden von dem Momentum zwischen den Spielen, so wie letztes Jahr. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass wenn die Maschine rollt und das alles funktioniert, dann werden wir mit Sicherheit auch mehrere Siege am Stück sehen, wo wir auch begeistert sind von unserem Eishockey und der Art, wie wir spielen. Dieses schnelle Umschalten. Man sieht ja jetzt schon in den Spielen, die gespielt wurden, dass wir vom System her nicht viel geändert haben. Also wieder French Hockey nach vorne, schnell umschalten, schnell die neutrale Zone überbrücken, so wenig wie möglich Zeit dafür bringen. Und was mir ein bisschen, das kann ich jetzt mal raushauen, was mir ein bisschen Sorgen bereitet, neben der Torhüterposition, weil ich einfach glaube, dass Brochu, oder? Brochu wieder ausgesprochen. Brochu. dass ich glaube, dass das, was ich, also er wirkt so ein bisschen hippelig, finde ich. Also so normalerweise mag ich Torhüter, die eher unaufgeregt sind. Und bei ihm wirkt es irgendwie anders. Es wirkt so aufgeregt. Und Benji ist gerade raus.
Ja, Benji ist gerade raus, aber er wird gleich wieder kommen.
Er wird gleich wieder kommen, genau. Und deswegen habe ich so ein bisschen Zweifel, ob das Thema wirklich gut funktioniert. Natürlich haben wir noch einen Willi, der ja letzte Saison uns auch irgendwo auch den Arsch gerettet hat, nachdem sich Gattak verletzt hat und da auch performt hat, mit Sicherheit. Aber ob Williams wirklich das Zeug hat, eine Nummer 1 zu stemmen, in und auch noch bei einem Team mit dem Anspruch irgendwie Top 6 und Playoffs, weiß ich nicht. Wird sich zeigen. Ja, also das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, dass ich denke, dass wenn wir offensiv performen und auch auf Gegner treffen, die gewisse Dinge zulassen und wir nach vorne spielen können, dann werden wir defensiv keine Probleme bekommen. Aber wenn wir Gegner bekommen, die uns quasi dazu zwingen, defensiv zu spielen oder defensiv zu performen, ja, im Sinne von ein bisschen auch zurückziehen eventuell und weniger nach vorne zu spielen, ich glaube, dann können wir Probleme bekommen, ja, weil wir eben aus meiner Sicht auf dieser defensiven Seite der Verteidigung, ja, Morgan Ellis, ja, ist da, aber ansonsten ist das qualitativ, glaube ich, nicht das, was Top Shelf ist in der Liga. Und wobei ich die Jungs jetzt gar nicht schlecht reden will, ich meine, die haben andere Qualitäten einfach. Und da bin ich gespannt, ob wir dann nicht in Probleme kommen, im Sinne von viele Gegentore und kein Output nach vorne in der Offensive, weil wir eben defensiv stehen. Also das, da bin ich gespannt. Das ist für mich so die Frage. Offensiv sehe ich uns Top 3 in der Liga, ja, was die Kaderbesetzung angeht. Aber eben in diesem defensiven Bereich der Verteidigung bin ich noch nicht ganz überzeugt. Ja.
Ja, du hast mir natürlich jetzt dann auch gerade so ein bisschen die nächste Frage schon vorweggenommen. Es ist der Benjo gerade rausgeflogen aus dem Call. Schauen wir mal, ob er jetzt gleich wieder kommt, dann können wir dann weitermachen. Aber ich gebe dir auch recht, diese Spielweise werden wir auch wieder sehen. Hm. Und ich habe auch so ein bisschen das ungute Gefühl, dass die Hauptrundenplatzierung, ja, die wir hatten letztes Jahr, uns auf die Füße fallen wird von der eigenen Erwartungshaltung. Also ich lese auch hier Ingolstadt Top 3, Ingolstadt in den Vorhersagen von manchen Podcasts und Fans auf der 2. Ja, alles schön und gut. Also wir haben das Spielermaterial. Aber ich sehe halt auch so ein bisschen den allgemeinen Druck, ne, als Gefahr, dass wir daran gemessen werden, hey, wir waren letztes Jahr Erster, wir müssen wieder Erster werden, ne, obwohl das überhaupt nicht unser Anspruch ist. Ne, klar, du wirst immer gewinnen, du wirst immer vorne mitspielen, du wirst immer im Titel, bla 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 bla, alles schön und gut. Und ich sehe uns da auch so ein bisschen die Gefahr, dass wir hier uns selbst auch ein bisschen im Weg stehen. Dass wir halt einfach, hey, die Erwartungshaltung ist vielleicht zu groß bei manchen. Ich glaube, im Team intern ist das gar nicht mal so das große Thema. Ne? Aber von außen sehe ich so ein bisschen die Gefahr, dass wir da den Maßstab zu hoch setzen, weil wir es halt vom Vorjahr einfach so verwöhnt waren und verwöhnt sind. Das ist so auch so ein bisschen mein Bauchschmerz, den ich in dieser Saison habe, dass wir eigentlich nur enttäuschen können bei manchen in manchen Augen. Offensiv habe ich eher mal keine Angst. Defensiv, wie du es auch gesagt hast, haben wir andere Qualitäten gewonnen, ne? Aber auch brutale Qualitäten verloren. Brauchen wir nicht reden, aber da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und ich habe im Tor auch, ja, kein schlechtes Gefühl, Aber wenn ich dran denke, wie ein Jimmy Wade zu seiner Anfangszeit hier bei uns auch schon ein paar Sachen kassierte, wo man denkt, oh Gott, ne? Oder ein Timo Pielmeier. Oder auch ein Michael Garteig. Ne? Am Anfang hat es immer ein bisschen gebraucht, ne? Bis die richtig in den Flow gekommen sind. Man darf halt auch nicht verdenken, Bruschu ist ein sehr junger Torhüter, der auch ein anderer Typ ist, wie die genannten, die wir hatten. Mhm. Und ich glaube, da einfach brauchen wir auch ein bisschen Zeit und Vertrauen, dass der Junge in den nächsten Wochen sich auch an das Ganze hier gewöhnt. Und dann wird er auch eine wichtige Stütze sein in den eng getakteten Spielplan, den wir in dieser Saison haben.
Safe. Also ich sehe es so wie du. Ich will da auch gar keinen ungesunden Druck in seine Richtung ausüben, sondern mir geht es darum, dass es das grundsätzlich, ja, eine Lizenz zu vergeben an einen 22-jährigen Torwart ist halt schon mutig. Ja. Ich, auf der anderen Seite vertraue ich da schon auf Timi auch, dass er da genug gesehen hat und irgendwas gesehen hat, zusammen mit dem Trainerteam. Ich glaube, die waren alle involviert, ja, in die Entscheidung, was uns eventuell helfen kann. Ja. Und ich denke, wenn man diese Rollenverteilung im Tor so spielen will, wie viele andere Vereine mittlerweile, dass es eben keine klare Nummer 1 gibt, sondern eher so eine Zwei-Drittel-Ein-Drittel-Verteilung oder halbe-halbe-Verteilung im Tor, dann kann es eventuell auch aufgehen. Aber es könnte tatsächlich auch so die Schwachstelle werden mit einem eventuellen, wenn es ganz schief geht, mit eventuellem Bedarf, dass wir vielleicht noch einen Torwart holen müssen im Winter. Ja. Und ja, das wäre natürlich Worst-Case-Szenario, aber und ich hoffe es nicht, dass es so kommt. Aber die Wahrscheinlichkeit besteht eben. Ne? Also da sind wir eben mit Sicherheit nie so gut bestückt wie andere Top-Teams in der Liga. Ich zähle uns da immer noch dazu, zu den Top-Teams. Oder nicht immer noch, sondern weiterhin. Und das sind ganz andere Namen im Spiel. Aber das werden wir sehen. Ich glaube, dass auch diese unverbesserlichen die hier die Erwartungshaltung schüren, wir müssen wieder Tabellenerster werden oder ähnliches, die sollten auch bedenken, dass wir, ja, so wurde mal gesagt, so eine Achse, ganze Achse verloren haben. Mit Garteig, Bodi, Wagner, Simpson, Stachowiak waren alles sehr gute Spieler, Leistungsträger und auch langjährige ERC-Spieler, die sich hier auskennen, die sich hier wohlfühlen, die hier praktisch auch zu Hause waren. Und da geht natürlich auch ein Stück weit nicht nur Qualität verloren, sondern auch Mindset aus dem Team und auch Führungsqualität. Und das musst du dann ersetzen. Ne? Und ich denke schon, dass es eine ziemliche Herausforderung für das Trainerteam bedeutet, diese Lücken dann zu füllen und auch entsprechend in der Kabine dann dass Jungs da in die Bresche springen und diese Verantwortung dann auch übernehmen. Ja, und da bin ich echt gespannt in den ersten Wochen, wie das ineinander greift und was wir da beobachten auf dem Eis, wer da wirklich dann in eine Führungsposition geht und wer sich da einreiht. Ja, da bin ich wirklich gespannt.
Ja, also das Thema spannend hat mich so auch in den letzten Wochen, ich kann ja so ein bisschen vorweggreifen, war ja zu Gast bei ein paar anderen Podcast-Kollegen bezüglich der Saisonvorschau und da habe ich auch immer gesagt, es ist ein sehr, sehr spannender Kader heuer. Ne, es kann funktionieren, ne? Aber es ist ja natürlich keine Garantie. Ne? Auch die Torhüter-Position. Wir haben ja in der letzten Folge ja über die einzelnen Personen gesprochen. Kann funktionieren, also der kann schon was. Ne? Sonst war er ja nicht in diesem Dunstkreis der Edmonton Oilers, aber halt einfach ein paar Zentimeter zu klein. Und da sagen wir es mal, den nächsten Sprung zu machen. Und ich glaube, in Ingolstadt kann ein Bruschu auch definitiv funktionieren. Aber es braucht halt einfach. Und auch wenn er jetzt am Anfang nicht den besten Start gehabt hat, ne, mit ein paar unglücklichen Aktionen. Aber ganz ehrlich, das ist gehört dazu. Dafür hat man einen Williams, der ein solider deutscher Torhüter ist. Und dann hast du natürlich einen Wechsel und den brauchst du einfach in diesem Jahr. 40-20, 50-50 oder keine Ahnung.
Ja, ich meine, weißt, man munkelt ja auch, dass das der Grund war, warum Gatter gegangen ist, ja, weil er eben auch den Anspruch hatte, wie gesagt, sind Gerüchte, ja. Wir wissen aber, dass an jedem Gerücht irgendeine Ursache dran ist, ja, warum das Gerücht entsteht. Und ja, da gibt es eben dieses Gerücht, dass Gatter eine gewisse Vorstellung hatte von der Anzahl der Spiele, die er bekommen will. Und auch dieses Gerücht besagt eben, dass der ERC dann nicht bereit war, diese Forderung zu erfüllen. Ja, dass das der Grund war für die Trennung. Und ja, ich glaube, man will da eher den modernen Weg gehen, ja, dass man die Torhüter da etwas mehr sich die Spiele aufteilen lässt. Und dann muss man das akzeptieren. Ja. Wenn die Vereinsführung, sportliche Leitung der Meinung ist, dass das der Weg ist, den wir gehen müssen, dann ist das so.
Benjo hat gerade technische Probleme, wird jetzt in diese Folge jetzt nicht mehr reingehen, aber wir machen es jetzt so, wir holen uns noch ein paar Sprachnachrichten von Benjo, also ihr habt ihn gehört, er war hier und wir werden da so die Meinung zu diesen Themen von Benjo nochmal nachreichen und in die Folge mit einbauen und dann hört ihr auch unseren Chef hier wieder. Okay, Matze, dann machen wir hier weiter. Und es sind ja noch ein paar Themen hier offen, die wir heute haben. Im Allgemeinen, also du hast es ja schon gesagt, was du von dieser Saison erwartest. Ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Sehe jetzt den ERC nicht in den Top 3, bin ich auch so, aber ich bin mit einer Top 6 definitiv dabei. Habe jetzt nicht die Erwartung, dass wir in den ersten drei kommen müssen. Wenn wir es schaffen, nehme ich es natürlich mit, aber natürlich auch, wenn wir um Platz 6 rumspielen, ist das absolut völlig in Ordnung und die Liga ist heuer sehr, sehr eng. Also ich habe mir bei der Saisonvorschau für die Kölner Kollegen habe ich eine Tabelle erstellen müssen. Es ist brutal schwer heuer, in irgendeiner Form diese Teams einzuordnen. Also hinten bin ich mir eigentlich sicher, einfach auch aus dem persönlichen Empfinden, aber da kommen wir gleich dazu. Und beim ERC, also es waren so die zwei Teams, die bei mir relativ safe sind, wo ich sie hinsetze. Vorne ist eine Dreierkonstellation möglich, wo ich auch sage, okay, Berlin, Mannheim, München. Ne, die drei könnten vorne mitspielen, aber auch Köln ist so ein Kandidat, ne, die, wenn sie stabil bleiben, da durchaus ein Wörtchen mitreden können. Oder es ist halt auch Köln, die jetzt auch einmal enttäuschen können, ne, für Kölner Verhältnisse. Dann hast du Mannschaften, Bremerhaven, Wolfsburg, die nach vorne und nach hinten alles möglich ist. Also da ist jetzt so eine Vorhersage, vor allem jetzt um diese Jahreszeit, absolut schwer. Und das ist, ich glaube, da kann man nach der Länderspielpause uns durchaus weitere Gedanken machen, wo die Richtung hingeht. Das ist immer so auch dein Satz, bis zur Länderspielpause, dann kann man erstmal sagen, hey, wo geht die Reise wirklich hin?
Also und ich habe da aber, weißt du, was du gesagt hast, also zum einen sehe ich das ähnlich mit uns, dass wir nicht zwingend in die Top 3 reinkommen, aber ich sehe uns schon irgendwo auch in der Bringschuld, Top 6 auf jeden Fall irgendwie zu stemmen. Ja, das ist auf jeden Fall so. Was die Top 3 angeht, ich sehe da, also für mich, wenn ich jetzt so die Neuzugänge betrachte und wie sich die Teams aufgestellt haben, sehe ich Berlin, Köln und Mannheim, nicht zwingend München. München wird für mich eher ähnlich unterwegs sein wie letzte Saison, irgendwo zwischen Platz 5 und 7, so die Richtung. Ich glaube, dass wir auch ein Dark Horse, also gar nicht Dark Horse im Sinne von, dass es keiner erwartet, weil ich glaube, Köln weiß jeder, wie die sich jetzt auch verstärkt haben und so weiter, aber ich glaube, dass Köln eine noch gewichtigere Rolle spielen wird in der Liga als letzte Saison. Letzte Saison waren sie ja in der Hauptrunde nicht ganz so stark, sind dann trotzdem ins Finale gekommen, wo sie dann untergegangen sind. Ich glaube, dass sie jetzt noch mehr von diesem skandinavischen Defensiv-Hockey-Touch irgendwie mit reinbekommen. Sie haben ja auch einige Skandinavier auch verpflichtet. Und nochmal zusätzlich, und ich denke, das wird wirklich sehr schwer sein, gegen die zu spielen. Ich glaube auch, dass das eins der Teams sein wird, was uns nicht liegen wird diese Saison in den Spielen. Also ich erwarte, meine Top 3 ist Berlin, Köln und Mannheim, ohne jetzt eine Reihenfolge da jetzt festzulegen. Das wären so die drei Favoriten aus meiner Sicht in der Hauptrunde.
Ja. Bist du nicht der Einzige, der das, glaube ich, so sieht? Ja. Aber bevor wir jetzt nochmal auf die weitere Liga eingehen, Matze, es ist ja noch eine Entscheidung offen. Also wir haben hier jetzt gerade Dienstagabend, es steht noch nicht offiziell fest, wer der Nachfolger als Captain der Panther sein wird. Es gibt ja diverse Gerüchte und in der Vorbereitung haben sich ja die Rollen Daniel Pieter und Morgan Ellis geteilt, ne, mit dem C auf der Brust. In Lausanne, weil weder Pieter gespielt hat, noch Morgan Ellis, der ja verletzt war, oder verletzt ist. Also man kann ja sagen, hatte etwas am Oberkörper, wie sie offiziell sagen. Aber man hat ihn mit einer Schiene an der Hand gesehen im Stadion. Schauen wir mal, vielleicht ist er schon wieder fit.
Also zumindest war auf seinem letzten Social-Media-Posting die Schiene nicht mehr drauf.
Man war auf dem Eis. Ne, genau. Ob es für die Beine war, also ich glaube, er hat nicht mehr. Man weiß es halt einfach nicht. Wir werden sehen am Wochenende. Genau. Aber ich glaube, einer von beiden wird es, oder? Was denkst du?
Ja, also wir haben ja die Diskussion, glaube ich, vor 2 Jahren schon mal geführt. Captain-Frage und auch, da gab es ja diese Stimmen, die gesagt haben, es muss unbedingt ein deutscher Spieler sein. Captain und so weiter. Ich bin da komplett anderer Meinung. Ich bin der Meinung, dass die Position Kapitän komplett unabhängig davon sein muss, was für eine Nationalität derjenige mitbringt. Das muss der Leader sein, der Anführer, der die Mannschaft mitreißen kann, der auch mal eine Ansage machen kann, der vom Status her im Team einfach dieses Ansehen auch genießt, auch in der Kabine immer aufzustehen. Und wenn das der Morgan Ellis ist, wäre es für mich fein. Wenn es der Daniel Pieter ist, ist für mich auch fein. Ich glaube, das werden dann am Ende auch die Trainer, das Trainerteam wird es dann entscheiden, vielleicht mit ein paar Schlüsselspielern aus dem Team. Ich könnte mit beiden leben. Wo ich halt nur kein Freund von bin, was wir auch schon mal hatten, wäre irgendwie, weiß nicht, ob das mit den Assistenten immer war oder auch mit dem Captain, dass wir irgendwie so eine Auswärts- und Heimkonstellation haben, was Captain und Assistenten oder Assistant Captains angeht. Da bin ich kein Freund von. Ich wäre für ein festes Team, Captain und Assistenten und vielleicht ein Backup, wenn jemand verletzt ist. Und dann geht man damit in die Saison. Ja,
also mein Bauch sagt mir, dass wir wahrscheinlich mit Morgan Ellis als Captain in die Saison gehen werden. Einfach, weil er einfach das Standing hat und auch so die für mich eine der perfekten Lösungen wäre. Aber auch ein Daniel Pieter, brauchen wir nicht reden, hätte seine Berechtigung, das Ziel zu tragen. Vielleicht haben wir ja ganz was Verrücktes und wir haben einen Home- und Auswärts-Kapitän. Gab es, glaube ich, auch noch nie, ne, in unserer jüngsten Vergangenheit oder DL, also ich wüsste jetzt nichts. Aber egal, wer es von beiden wird, er wird es definitiv zurecht sein und ich glaube auch als Leader vorangehen.
Ich weiß auch gar nicht, ob Daniel Pieter das unbedingt will, ehrlicherweise.
Ich glaube es nicht. Also er wird es machen, ne, ja, weil er sich auf dem Eis sowieso sieht, aber er wird seinen Stiefel weiter durchziehen. Also genau. Er wird es da keinen Wert drauf legen, glaube ich. Ne, ob er es da einen Buchstaben auf dem Trikot hat oder nicht. Genau. Matze, dann kommen wir noch mal zu einer anderen Rubrik. Auf welchen Spieler von unseren Neuzugängen, vielleicht was du jetzt auch schon gesehen hast, freust du dich denn am meisten?
Ich würde das jetzt unterteilen in einen AL und einen Deutschen. Von einer AL ist natürlich auf Riley Barber. Also von dem verspreche ich mir tatsächlich einiges und ich erwarte auch, dass er so ein bisschen die Wayne Simpson-Lücke auffüllen kann, auch qualitativ. Glaube, das Zeug dazu hatte, ne, wird ja auch von der ganzen Liga beobachtet. Und von den deutschen Spielern auf den Edwin Troppmann, ein ziemlich gehypter Junge, auch ligaweit. Ich glaube aber auch, dass er auch in der Vorbereitung jetzt schon gezeigt hat, was er drauf hat. Und ich glaube, dass das unsere Überraschung der Saison werden wird, im Alter von zarten 19 Jahren. Ich glaube, dass er das Zeug hat, Stammverteidiger zu werden.
Ich habe ja mit dem Kölner Kollegen, mit dem Tube, ja die Saisonvorschau aufgenommen. Da haben wir auch oder bekam ich die Frage gestellt, ihr könnt ja auch die Saisonvorschau bei den Kollegen von Sharkbite ja anhören, ich bekam die Frage gestellt, ist Riley Barber einer der Top-Neuzugänge in der kompletten Liga? Fragezeichen. Was meinst du?
Ich denke schon, dass er mit Sicherheit einer der Top 3, Top 4 Zugänge der Liga ist, ja.
Ja, ich habe auch gesagt, mitunter einer der Top-Verpflichtungen ligaweit und auch bei Edwin Droppmann, ne, wo die können natürlich sehr ganz genau hinschauen, wie er sich bei uns machen wird. Gehe ich absolut mit deiner Aussage, kann sehr, sehr positiv überraschen. Also den sehe ich sogar als so Hüttl 2.0, wie Hüttl damals bei uns angefangen hat.
Mhm. Ja.
Kann funktionieren. Aber ich glaube auch, wenn er in Ravensburg seine Eiszeit bekommt, wird er sie auch sehr nutzen. Und er hat ja nicht nur ein Jahr Vertrag, er hat ja 2-Jahres-Vertrag. Also der Diamant wird geschliffen werden, ne, bei uns. Aber hat einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Ist auch ein sehr, sehr fleißiger Follower hier bei uns auf der Pantherholic Instagram-Seite. Also der liked auch sehr, sehr viel, was wir posten. Ne? Schöne Grüße, falls ihr es hört. Und ja, also auch ein Spieler, der, auf den ich auch sehr gespannt bin, wie er es sich machen wird. Aber ich habe noch einen Spieler, der jetzt wenig zu den Neuzugängen gehört. Also eigentlich gehört er nicht zu den Neuzugängen, sondern er ist schon bei uns. Aber von dem ich mir jetzt auch ein bisschen was erwarte. Und das ist Johannes Kraus. Er hat ein Jahr nochmal bekommen, jetzt aufgrund dieser U24-Regelung, die es da jetzt gibt, war so ein bisschen die Chance, dass man ihn nochmal weiter verpflichtet, weil er genau ins Raster passt, was die ganzen Regularien für diese U24-Regelung betrifft. Das war ja jetzt bis vor kurzem ja auch überhaupt klar, ist er berechtigt, ist er nicht berechtigt, weil zum Beispiel ein Noah Dunham, der ja genauso alt ist wie Johannes Kraus, fällt nicht unter die U24-Regelung, weil er nicht beim Verein gespielt hat davor. Also du musstest ja quasi vor dem bei dem Verein ja schon gespielt haben, ja, unter anderem. Und da fällt jetzt Dunham in Frankfurt nicht unter diese Regelung. Also da ist jetzt ein ganz normaler Ü23-Spieler und Hanni Kraus bei uns für den Verein. Also bei dem habe ich so ein bisschen das Gefühl, der könnte auch sich so wirklich festbeißen mit seiner Spielweise, so als Wadelbeißer, so kleiner Christoph Gafflik Wadelbeißer, wenn man ihn spielen lässt. Also da bin ich bei dem sehr, sehr gespannt, ob er sich wirklich, wie er letzte Saison ja zum Ende der Saison ja auch schon geschafft hat, da hat er natürlich auch ein bisschen auch von der U23-Regelung profitiert, dass der sich auch bei uns sehr, sehr festbeißen wird. Also Hot Take von mir, Hanni Kraus wird einer der positiven Überraschungen werden. Vielleicht jetzt nicht punktetechnisch, aber von der Spielweise her.
Ja, ja, mit Sicherheit. Ich erwarte aber auch von seinem Bruder nochmal, nachdem er ja eher Stagnation erlebt hat letzte Saison, gefühlt zumindest, ja, dass es jetzt wieder in die richtige Richtung geht. Da gab es ja sogar Gerüchte von einem Abgang und so weiter und einer gewissen Unzufriedenheit mit seiner Vertragssituation, aber das scheint man aufgelöst zu haben und geklärt zu haben. Von daher wäre jetzt meine Erwartungshaltung, dass er sich wieder aufs Spielen konzentriert und versucht, an die Leistungen aus dem Jahr davor anzuknüpfen. Und ich glaube, die Kraus-Brüder sind wirklich insgesamt sehr wichtig für uns, ja, dass die funktionieren. Ja. Wen ich noch ein bisschen auf dem Schirm habe, aus dem Line-Up der letzten Saison, das sind die beiden Zweiflagler, Gedukis und Ruob. Weil ich fand, dass beide gegen Ende der Saison richtig zugelegt haben. Also war dann Ende der Saison plus Playoffs, waren das für mich so die Jungs, die positiv rausgestochen sind aus dem Ganzen. Und ich hoffe, dass sie da auch anknüpfen können. Natürlich war es vorher auch so, dass sie sehr viel rotiert wurden. Also sie hatten auch nicht die Möglichkeit, denke ich mal, in diesen berühmten Flow zu kommen. Aber ich glaube, dass wir dadurch, dass wir insgesamt vielleicht vom Kader, wir haben mehr Spiele und ich glaube, Kader ist auch etwas kleiner als letzte Saison, hoffe ich einfach, dass die auch regelmäßiger auf dem Eis sind und weniger auf der Tribüne und vielleicht der Flow schon eher zustande kommt. und sie dann eben auch so performen können wie am Ende letzter Saison. Sam hat, glaube ich, ja sogar Tor gemacht in der Schweiz.
Total auch, vogelwild als Stürmer, also ja, ja. Aber sauber vorbei, also genau. Ne? So weiß er daher, selber wahrscheinlich nicht, wie er dazu gekommen ist, aber wege mir, nehme ich mit.
Was diese beiden Personalien angeht, bin ich recht positiv. Und natürlich Breton, respektive Keating, ja, die letzte Saison ja eigentlich so die Entdeckung der Saison waren bei uns, die müssen es natürlich auch nochmal bestätigen. Und wenn das alles dann ineinander greift, plus die Neuzugänge, die ja auch alle recht einen guten Eindruck machen, ja, dann muss es eigentlich eine gute Saison werden.
Ja, ja, bin ich gegen auch mit sehr gespannt auf die, also ich bin absolut gespannt auf die Saison, weil ich es absolut noch nicht einschätzen kann, ja, was wird. Es kann positiv werden, aber auch wenn es vielleicht mal nicht so läuft, habe ich auch gesagt, muss man nicht sofort hier Panik schieben. Das wird schon. Ne? Aber der Anspruch und die Realität werden da vielleicht nicht überall im Einklang sein. Und ich glaube, wir würden jetzt hier mal so das Thema ERC erstmal zumachen, vorerst. Sondern jetzt mal so einen kleinen Ausblick geben auf die Deutsche Eishockey-Liga. Aber bevor wir dazu kommen, ne, hören wir noch, was der Benjo zu sagen hat über den Spieler, auf den er sich am meisten freut.
Boah, ja, sehr schwierig. Auf welchen Spieler freue ich mich denn am meisten beim ERC? Also wenn ich jetzt sagen müsste, Neuzugang, ganz klar Riley Barber, weil er einfach, ich glaube, mit einer der, von der Vita her, mit einer der stärksten Neuzugänge ist in der DL, definitiv. Und wenn der einigermaßen Bock hat und wenn er einigermaßen gut ankommt bei uns, dann glaube ich, könnte das auch wahrscheinlich mit die beste Verpflichtung der kompletten DL sein im offensiven Bereich. Genau, und was, ja, was ich mir einfach noch erhoffe, ist einfach die Leistungsbestätigungen von Alex Breton zum Beispiel. Ja, der ist auch letztes Jahr gekommen wie, ja, wie völlig aus der Asche, sage ich mal so, weil der einfach, man konnte ja nicht absehen, dass der so einschlägt und das ist ganz wichtig, dass der die Leistung bestätigt, um dass wir auch erfolgreich sind, ja, weil wir haben viele Abgänge, gerade auch hinten und da, glaube ich, hat jetzt dann ein Breton auch ein bisschen eine andere Aufgabe wie letztes Jahr, da konnte er nur überraschen, jetzt ist er, glaube ich, ein bisschen mehr in die Rolle von dem Führungsspieler reingerutscht auch, ja, und das gehört einfach jetzt halt bestätigt, das Gleiche eben auch bei Austin Keating. Da erwarte ich mir auch die Bestätigung der letztjährigen Saison. Was man aber so sieht jetzt in der Vorbereitung, was man auch so liest, ist ja auch auf einem sehr, sehr guten Weg, dass das keine Eintagsfliege war. Ja, und es sind eben so die Jungs, wo ich sage, ja, die müssen eben gleiche Leistungen abliefern, damit wir einfach auch annähernd erfolgreich sein können. Ja. Genau, das wären jetzt so meine, ja. Ach, stopp. Ah, einen habe ich noch. Troppmann, freue ich mich richtig, weil ich glaube, dass der total, die Verpflichtung total ein bisschen untergegangen ist, weil einfach der ein junger Kerl ist, aber ich glaube, dass der schon sehr, sehr weit ist für sein Alter und dass der einiges an Eiszeit bei uns auch bekommen wird und dass der, ja, ich glaube, eine gute Rolle spielt und klar, tun die Abgänge weh, Wagner hinten, Bodie hinten, aber ich glaube, Troppmann kann echt nur überraschen und da freue ich mich auch auf den, genau.
So, das war Benjo seine Meinung.
Danke, Benjo.
Und Matze, welches Team wird in der Deutschen Eishockey-Liga in dieser Saison das Überraschungsteam werden, deiner Meinung nach?
Ja, ich habe ja schon von den Kölnern gesprochen. Ich glaube, das wäre aber keine Überraschung, wenn die in die Top 3 kommen. Ich glaube, das ist, wenn du den Kader anschaust und so weiter, dann liegt das eigentlich auf der Hand. Deswegen muss ich mir natürlich eine andere Mannschaft rauspicken. Und ich glaube, dass Nürnberg weiterhin positiv überraschen wird. Also ich glaube, die haben da jetzt eine gute Mitte gefunden, auch mit den Mitteln, die zur Verfügung stehen, haben da einen guten Flow und haben einen guten Sportdirektor. Der hat dann ein gewisses Mindset implementiert. Wir haben das ja auch zu spüren bekommen in den Playoffs. Und ich glaube, dass Nürnberg weiterhin gefährlich bleibt und für mich Nürnberg, auch wenn sie über geringere Mittel verfügen als andere Teams, für mich ein Kandidat für die Top 6.
Okay. Nürnberg hatte ich auch so ein bisschen auf der Liste, aber ich habe es ja auch, glaube ich, in der letzten Folge auch schon mal gesagt, Augsburg wird heuer auch nichts mit dem Abstieg zu tun haben, glaube ich nicht. Wenn es wieder so kommt, dann aber jetzt mal wirklich Schluss, ne, da unten. Aber Augsburg wird auch definitiv sich irgendwo zwischen Platz 6, 7, 8, 9, 10 irgendwo einnisten und auch den einen oder anderen großen ärgern.
Gehe ich stark davon Augsburg, aus. Ich verstehe den Ansatz. Ich glaube, bei Augsburg hängt sehr viel davon ab, ob der Trainer funktioniert. Da hat ja auch eine gewisse Vorgeschichte damals mit dieser rassistischen Entgleisung und so weiter. Da muss man mal schauen. Der wird mit Sicherheit in dem einen oder anderen Stadion ja, mit Sicherheit auch ein bisschen wird ein bisschen drauf rumgeritten, denke ich mal, von der Fanbase eventuell. Und dann hat er wohl auch die letzten Jahre auch nicht so viel gerissen als Trainer. Ja, muss man schauen. Und dann ansonsten hat Larry sehr viel so ein bisschen nach Namen eingekauft, ja, was sich erstmal gut anfühlt und sich gut liest. Aber ob das dann, ob das Trainerteam das entsprechend ins Rollen oder ins Funktionieren bringen kann, habe ich noch ein Fragezeichen dahinter. Ja. Die Namen lesen sich gut, der Kader liest sich gut. Da sind ja auch gute Jungs auch hingewechselt, Chico und so weiter. Ja. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber ob das dann insgesamt funktioniert als Team, wird man sehen. Aber ja, du hast recht, ich habe die auch nicht auf dem Schirm als Abstiegskandidat, das nicht.
Wen hast du denn dann stattdessen als Abstiegskandidat?
Ja, da habe ich eigentlich mit Abstand, mit weitem, weitem Abstand Frankfurt. Ja. Das ist irgendwie nicht rund, auch nicht nur wegen der Vorbereitung, sondern auch, welche Spieler da gegangen sind und nicht ersetzt wurden. Ja, das ist einfach, ich habe keine Ahnung, es heißt ja immer, dass die auch genug Mittel haben, um Spieler zu verpflichten. Und irgendwie wurden die Jungs vor allem auf dem deutschen Sektor, die jetzt gegangen sind, nicht ersetzt. Bei den ALs auch die eine oder andere Frage, die eine oder andere Wundertüte. Ja. Deswegen für mich Abstiegskandidat Nummer 1, Frankfurt.
Ja, also Frankfurt habe ich auch weit hinten, also auf Platz 14 und Iserlohn. Frankfurt habe ich auf die 14 gesetzt, weil einfach mir die komplette Organisation, die taugt mir einfach nicht.
Ist nicht rund, ne? Das ist irgendwie, ja.
Also wie gesagt, die Leute da oben, alles lieb und nette Leute, also ich bin auch sehr gerne in Frankfurt, auch wenn es der beschissenste Gästeblock der ganzen Liga ist.
Die Waffeln,
gibt keine Waffeln. Nee, also wie gesagt, Frankfurt einfach, die komplette Organisation ist halt einfach ganz, ganz komisch, ganz, ganz komischer Verein. Jetzt von spielerischen her, hätte
auch die Ausbeutung von dem Torwart, ne, jetzt auch eine ganz komische Geschichte.
Ja, also was habe ich letztens gelesen? Amtsgericht 1, Frankfurt 0.
Ja.
Ja, ist so, also wenn einer solche Geschichten schreibt, sind es halt momentan meistens die Löwen Frankfurt. Und ja, also wie gesagt, wirklich nichts gegen die Fans und da oben. Aber irgendeiner muss den 14. Platz machen. Wenn es Frankfurt noch irgendwie da kreit, nicht abzusteigen, dann aufgrund der besseren individuellen Klasse. Da sehe ich Frankfurt ein bisschen weiter vorne wie Iserlohn. Iserlohn hat auch einfach komplett No-Name-Kader, also No-Name-Trainer. Also No-Name, also wer sich ein bisschen im Eishockey-Business auskennt und sich damit befasst, der hat den Namen vielleicht schon mal gehört. Aber es ist halt auch, sagen wir mal, ein Kader, der eher nicht zu den Top 6 gehört, nicht zu den Top 8 gehört, auch nicht zu den Top 10. Ah. Iserlohn kann überraschen, ne, wenn die wirklich da oben eine Einheit werden. Aber es wäre nicht das erste Mal, dass am Seilersee nach dem 4. Spieltag schon die Fans zum Rapport rufen. wäre so Standard. Aber wie gesagt, Frankfurt und Iserlohn, die zwei sehe ich einfach in dieser Saison hinten.
Ich muss, weil du gesagt hast, wegen Frankfurt-Organisation und so weiter, ich sehe es genauso. Ich bin auch gerne dort und Fans sind top, wirklich. Also man kann da auch mit Leuten sich gut unterhalten und so weiter. Aber eine Person ist für mich immer noch sehr, sehr unbeliebt von Bamble-Podcast, ja, die damals dieses QR-Code-Thema nicht verstanden hat. Ja. Die kann ich immer noch nicht ab.
Aber ja, wir waren also...
Kleine Randnotiz. Ja.
Nee. Also, die Kollegen von den Bamblebus, da komme ich auch nach und zu, da waren wir ja auch wieder zu Gast. Ich habe mir die Folge noch nicht angehört mit dem Trikot-Contest, die auch heute erschienen ist. Aber wie gesagt, das sind einfach super nette Leute. Wir hatten ja auch schon Kontakt mit den Jungs. Also es ist auch mit den Augenzwinkern zu sehen, das Ganze hier. Du siehst uns eher in den Top 3?
Ich sehe die Top 3 als machbar, aber nicht unbedingt zwingend machbar.
Ja. Ja.
Ich sehe uns aber tatsächlich in der Top 6 und zwar nicht zwingend auch auf 6, sondern dann eher so eventuell 5, direkt 6. hinter den Top 3 Plätzen 4, 5. Ja. 6 wäre auch noch okay, alles drunter wäre ich enttäuscht, muss ich ehrlich sein. Hat auch nichts mit einem ungesunden Anspruch oder wie auch immer zu tun, sondern ich denke, man muss auch vielleicht auch schauen, wie viel Geld wir ausgeben für den Kader und so weiter und wo wir da platziert sind. Und wir sind eben im oberen Drittel der Geldskala auch unterwegs. Und ich glaube, dass wir den Anspruch dann auch erheben können oder sollten, ja, dass gewisse Ergebnisse dann auch stattfinden. Deswegen, ja, ich denk auch mit diesen Fragezeichen, die wir jetzt noch haben mit dem Tor und speziell was Defensivverteidiger angeht, auch wenn es diese Fragezeichen gibt, sollte der Anspruch auf jeden Fall die Top 6 sein. Mit Trend eher so Richtung Platz 4 oder 5. Ja. Aber auf keinen Fall Platz 1 oder so. Also letztes Jahr, was das angeht, das war letztes Jahr. Ich glaube nicht, dass das zu wiederholen ist. Also
nicht so schnell.
Ja, genau.
Es ist immer möglich. Also wir haben auch, sagen wir mal, einen Kader, der das durchaus leisten kann. Aber es wird nicht Standard werden bei uns. Kann ich mir nicht vorstellen. Es wäre auch nicht mein ERC. Also ich vermische schon so ein bisschen das Geschimpfe, wenn es nicht läuft. Also es geht mir wirklich ab. Also ich bin einfach ein notorischer Nörgler. Und wenn ich halt nichts zum Nörgeln habe, dann finde ich halt irgendwas. Ne? Und wenn es dann der Geschmack der Currywurst ist, der scheiße ist. Ne? Boah, die neue habe ich noch nicht probiert.
Hey, ne?
Kann ich noch nichts sagen.
Am Freitag muss, ja, Saturnstangerl mit einem Würstel und einem Zwiebeln.
Muss. Okay, I will do. Gut. Was aber, unser Benjo, jetzt zum Top 3, zum Absteiger und unsere Platzierung zu sagen hat, das geben wir euch jetzt.
Let's go, Benji.
Ja, das ist ganz klar. Also gibt es gar keine, weiß nicht, da gibt es ja nicht viel zu sagen. Hä? Welche Teams kommen meiner Meinung nach in die Top 3? Top 3 kommen wir. Dann, glaube ich, kommen in die Top 3 wir. Und ich denke, in die Top 3 kommen wir. Also mir ist scheißegal, wenn die Top 3 kommt. Hauptsache, wir kommen in die Top 6. Ja, das ist so direkte Qualifikation, ganz wichtig für uns. Wer dann Erster, Zweiter, Dritter wird, ist ja siehe letztes Jahr völlig scheißegal. Dann zählt es in die Playoffs und ja, mir wurscht, Top 3. Hauptsache, wir kommen in die Top 6 und das war's. Genau, und wer spielt den Abstieg? Rein kadermäßig würde ich sagen, Iserlohn. Und was ich mir wünsche und was ich hoffe, dass endlich dieser scheiß AIV absteigt. Genau. Das wünsche ich auch Michael Garteig, Michi. Weil er hat sich hier seinen Status, hat er sich mit diesem Wechsel total verbaut und deswegen können es gerne absteigen. So. Ja, mehr ist es nicht. Die anderen können gerne alle drin bleiben. Von mir aus auch Straubing. Das ist mir auch scheißegal. Hauptsache der AIV ist weg.
Gut, das die Expertise von Benjo und ja, Matze, wir biegen schön langsam auf die Zielgerade ein und ich würde erstmal nur kurz nochmal einen Blick auf den kommenden Freitag legen mit unserem ersten Heimspiel gegen Iserlohn. Statistisch gesehen, ne, schaut es ja auch nicht immer so gut aus, wenn wir zu Hause starten in die neue Saison. Spiele gegen Iserlohn, auch immer ein Thema für sich. Also, wer kennt sie nicht, die ganzen Stories hier mit Greg Post gegen Jim Boney, ein Tagesschau-Moderator, der irgendwelche schmutzigen Lieder singt, was er nie getan hat. Was es alles gab. Aber es gab auch ganz, ganz viele Spieler, die für beide Mannschaften gespielt haben in der deutschen Eishockey-Liga. Matze, und jetzt Quizfragen. Ganz, ganz kurz, dauert nur ein paar Sekunden. Nenne mir mal 5 Spieler, die dir einfallen, die sowohl für den ERCI als auch für die Iserlohn Roosters gespielt haben.
Aus den aktuellen Kadern?
Seit der in der DL.
Also okay, also nicht.
Jetzt also
nicht
die kennen Kader schon in der Rente sein.
Okay. Ja gut, also das ist dann auf jeden Fall der Jobber erstmal. Dann Chris Foucault, kann das sein?
Kann, ja.
Ja, das ist dann immer so diese Dinge auf Abruf, ne?
Ja, also ein kleiner Tipp, du hast schon zwei weitere, wenn du einfach nur auf die Decke guckst.
Auf die Decke?
Also die Decke nicht bei dir im Zimmer, sondern bei uns im Hallbach.
Okay, also von dem Altgewissen. Die Arena-Decke, jetzt hat.
Ja.
Ja, dann muss es ja einer von den Jungs, die oben hängen, sein. Das wird aber nicht der Jakob sein.
Zur Verteidigung, Matze, du bist nicht seit Anfang an der DL hier
richtig,
bei uns.
Ja, genau. Also da ist ja im Prinzip, hängt da ja aus meiner Zeit, ja, Doug Est habe ich noch mitbekommen, das letzte Jahr. War der bei beiden?
Doug Est
okay.
Und Jimmy Wade.
Jimmy, alles klar. Den habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, weil den habe ich nur immer mit Ingolstadt.
Kam zeitgleich mit Doug Est nach Ingolstadt. Und okay. Noch einem dritten, da haben wir gleich einen weiteren Spieler geholt.
Okay.
Fällt dir noch welche ein? Sie müssen nicht unmittelbar zum Verein gewechselt haben, sondern auch mal ein bisschen versetzt.
Ja, genau. Ja, war schon. Ich überlege gerade aus dem aktuellen Kader. Nee, fällt mir keiner ein gerade.
Okay, dann, also, wenn ich jetzt einen Spieler vergessen habe, tut es mir leid. Ich habe jetzt nur kurz vor der Sendung hier ChatGPT einmal mal kurz gefragt. Leg mal los. Also, ich lese jetzt mal Spieler vor, die für beide Mannschaften gespielt haben. Natürlich bei uns in der ersten Saison in der deutschen Eishockey-Liga Rick Goldmann, ne, der, ich glaube, das Jahr danach gleich nach Iserlohn gewechselt ist. Dann Leonardo Conti, ne, spielte bei uns. Oh, ja. Michael Hackert, auch aus der ersten DL-Saison, bei uns ein Begriff. Danach 2005, 2006 nach Schmarrn, 2010 bis 2012 in Iserlohn gewesen. Chris Spahr, ja. 2010.
Die Legende.
Kam ja dann über Umwegen dann von Iserlohn nach Ingolstadt. Preston Ryan.
Da muss ich aber wirklich auch sagen, ich habe damals so eine krasse Erwartungshaltung gehabt an den.
An Chris Spahr oder Preston Ryan?
Spahr.
Achso. Okay. Genau. Preston Ryan wäre der nächste. Dann habe ich ja gesagt, Doug Est und Jimmy Wade kamen im Trio nach Ingolstadt. Der dritte war nämlich Justin Haney. Willst du nicht mehr kennen?
Nein, das sagt mir gar nichts.
Hast auch nichts verpasst. Marco Friedrich.
Okay.
Spielt in Iserlohn. Emil Quas. Wechselt er jetzt von Iserlohn
nach Düsseldorf. Wechselt er von uns nach Iserlohn, ja genau.
Colton Czopke, hast du ja schon gesagt. Und Kevin Reich.
Auch das stimmt, ja.
Also wow, man sieht, also die beide Vereine verbinden eine Vielzahl von Spielern. Es gibt mit Sicherheit vielleicht noch den einen oder anderen, den wir jetzt vergessen haben oder den ChatGPT jetzt nicht ausgespuckt hat. Bitte seht uns nach oder falls ihr noch einen habt und wo man sagen kann, hey, ihr Idioten, hättet ihr natürlich drauf kommen können, schreibt einfach in die Kommentare auf Social Media. Genau, aber wie gesagt, wir spielen Freitag gegen Iserlohn und ist so mein Tipp, dass das auch unsere einzigen drei Punkte werden.
Wir haben noch einen Doug Shedden vergessen, ne?
Das ja, Spieler, also nicht Weintrinker.
Genau. Wäre eigentlich interessant, Trainer, ne?
Ja, Trainer wäre, du hast in Iserlohn ein schwieriges Thema.
Und dann, ich glaube, da gab es bestimmt auch einige. Aber gut, das machen wir jetzt nicht auf das Thema.
Ja. Genau. Iserlohn werden am Freitag wahrscheinlich unsere einzigen drei Punkte werden an diesem Wochenende.
Weil?
Weil wir am Sonntag ja in Düsseldorf, sage ich schon, in Dresden spielen. Und es ist immer so, wenn wir zu Gast sind bei einem Aufsteiger und die haben dann ihr erstes Heimspiel, geht's in die Hose. Das war gegen Straubing so, das war gegen Bietigheim so. Warum soll es jetzt in Dresden anders sein?
Ja, keine Ahnung. Also, ja, mag sein. Wir werden sehen. Auf jeden Fall bin ich für den Freitag, hast die Frage jetzt noch nicht gestellt, aber für den Freitag bin ich recht gut aufgelegt, vom Bauchgefühl her. Ich glaube, da geht was. Da gehen drei Punkte. Wenn es keine drei Punkte werden, werde ich enttäuscht sein, muss ich auch ehrlich sagen. Kommt natürlich auch nochmal auf das Spiel drauf an, aber ich tippe mal auf drei Punkte am Freitag und auf mindestens einen Punkt am Sonntag.
Ja, also ich sag drei Punkte einfach, weil ich nicht daran glaube, dass da, das, wenn es natürlich besser wird, also 4 Punkte, 6 Punkte auch möglich, aber ich sage einfach 3 Punkte, weil die Statistik einfach gegen uns spricht. Aber wer weiß. Ich habe mal gelesen, 43% aller Statistiken sind Humbug. Das ist so ein Zitat aus Anstoß 3, dem Fußballmanager. Also,
okay.
Genau. Matze, wir sind fast fertig. Jetzt habe ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ich habe es ja schon vorher genannt, wir waren zu Gast. Also ich war zu Gast in diesem Jahr bei den Kollegen von Sharkbite in der Saisonvorschau, die ihr euch anhören könnt. Auch ein kurzes Gastspiel im 3 gegen 3 Overtime Podcast aus Wolfsburg. Da habe ich auch dem Sven, liebe Grüße, unsere Einschätzung, wie der Transfersommer so gelaufen ist und auf welcher Abgang ganz weh tut und auf wen wir uns freuen, mit abgegeben. Also das, was ihr auch hier heute gehört habt. Und wir waren natürlich auch zu Gast im Eurovision Trikot Contest der Bamble Bros, jetzt schon zum 3. oder 4. Mal, durften wir die Punkte aus Ingolstadt verteilen. Ich habe, wie gesagt, den Podcast noch nicht angehört, also unsere Punkte habe ich ja auch heute schon gepostet, wie wir in der Community, ne, wir haben ja so unseren elitären Kreis befragt, dass die da abstimmen konnten und durften. Das heißt, das waren nicht nur wir drei, sondern wir haben ein paar mehrer dieses Mal ins Boot geholt.
Meinung.
Das? Genau, das, ich glaube, Nürnberg, ich kann es ja kurz vorlesen, wie wir unsere Punkte vergeben haben. Nämlich, wenn wir von hinten anfangen, Bremerhaven hatte 1 Punkt, Straubing 2, Frankfurt 3 Punkte, Schwenningen 4 Punkte, Wolfsburg 5 Punkte, Dresden 6 Punkte, Berlin 7 Punkte, Mannheim 8, Köln 10 und Nürnberg 12. Also
passt.
Kann man durchaus mitgehen. Wir durften ja die Ingolstädter Trikots nicht bewerten, ne, als Ingolstadt Delegation. Aber wie findest du eigentlich unser Trikot?
Ja, ich finde es gut.
Also, ne, also für mich definitiv ein Top-3-Trikot.
Ja.
In dieser Saison mit der kompletten Liga.
Ich finde dieses, ist das Aufwärm oder drittes, was so geil aussieht?
Das
Aufwärmtrikot, ne?
Das Aufwärmtrikot habe ich noch gar nicht. Doch, das mit der von der Audi.
Ja.
Schaut auch geil aus.
Ja, also für ein Aufwärmtrikot ist das schon ein Brett, ja, würde ich sagen. Also
Geißen ist das Bundeswehr-Aufwärmtrikot von Frankfurt, das finde ich cool.
Okay. Ja, ich habe da eh ein Faible für, ne, durch meine Vergangenheit, aber ich finde das, ich habe das so ein bisschen beobachtet bei der Saisoneröffnung und da war das Interesse an diesem Aufwärmtrikot schon sehr krass. Ja.
Kurz darauf ja dann das dritte Trikot, ne, was wir ja veröffentlicht haben, mit dem Retro-Look, also alte Sponsoren-Logos und das alte Stammverein-Wappen ist drauf. Das hatten wir ja auch bei beiden Spielen im Large am Start, das Trikot. Macht was her.
Ja.
Ne, also ich glaube optisch.
Vor allem, wenn es ins echt, wenn du es in echt sehen kannst. Ja, ja.
Also optisch brauchen wir uns in diesem Jahr nicht verstecken.
Nö.
Und dann. Genau, waren das jetzt mal unsere Gastspiele in der Podcast-Szene dieser Welt. Und ja, dann ganz, ganz zum Schluss noch Werbung für unser Tippspiel, das ja jetzt auch natürlich startet. Also wir haben, glaube ich, jetzt, ich habe jetzt die Teilnehmerzahl jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, wir sind über 300, die mitmachen. Also hier auch schon mal fettes Merci an alle, die teilnehmen. Vergiss nicht das Tippen. Die Bonusfragen hätten bis heute beantwortet werden müssen. Also wer es vergessen hat, hat dieses Jahr leider Pech gehabt. Aber die restlichen Spiele könnt ihr natürlich mittippen. Einfach kicktipp.de/pantherholiger eingeben. Dann landet ihr bei uns. Und auch sind wir in diesem Jahr bei den ganz, ganz neuen Fantasy-Manager der Deutschen Eishockey-Liga am Start. Da haben wir eine eigene Liga gegründet. Die PHL, also die Pantherholiger League. Da auch gerne mitmachen, euer Team aufstellen und fleißig Punkte sammeln. Und vom Fanprojekt beziehungsweise von den Pantherfans und Tour gibt es auch noch wieder ein paar Informationen zu den Auslandsfahrten nach Mannheim, Berlin, Bozen und Schwenningen. Speziell, das sind schon mal die ersten nächsten Fahrten, die geplant sind. Die Infos hierzu findet ihr auf der Fanprojektseite irc-fanprojekt.de und ganz wichtig, die Info für das Schwenningen-Spiel am 19.10. Das ist nämlich die Fanprojektfahrt, subventioniert. Also da bekommt ihr die Möglichkeit, nach Schwenningen mit dem Bus zu fahren, für inklusive Eintrittskarte für 40 Euro. Also wer die Buspreise mittlerweile kennt, ist das wirklich ein Schnapper. Wenn man sogar den Eintrittspreis noch mit dazu rechnet. Also ist da das die Fanprojektfahrt. Meldet euch einfach beim Tom unter den bekannten E-Mail-Adressen, Telefonnummern an. Ne? Die Pantherfans und Tour freuen sich natürlich über jeden Pantherfan, der dort mitfahrt. Und Matze, die letzte Frage an dich. Dein Wunsch für diese Saison?
Ich muss jetzt überlegen. Das ist eine total weirde Frage irgendwie. Ich wünsche mir, dass wir viele Spiele haben, die mich emotional mitnehmen.
Okay.
Das reicht. Weil wenn das der Fall ist, dann heißt das, dass wir eine gute Saison haben.
Mit der Antwort habe ich nicht gerechnet, muss ich ehrlich sein.
Ne? Ich wünsche mir jetzt keine Platzierung oder keinen Titel oder wie auch immer, sondern einfach nur, dass ich am Ende der Saison so erschöpft bin, dass ich wieder eine Pause brauche vom Eishockey.
Ja. Nee, also mein Wunsch ist natürlich, dass wir alle Spaß haben, uns nicht irgendwie selber anfauchen. Ne, es gab ja auch mal Sinn, wo sich mal unter den Fans mal also die ein oder andere Kriegsball oder Klappstuhl ausgegraben worden ist. Also, dass wir halt einfach wieder eine geile Saison gemeinsam haben. Egal jetzt, wie die Platzierung am Ende aussieht, weil auch verlieren gehört dazu. Wenn es mal nicht läuft, dass wir ruhig bleiben und pfeifen darf man immer, wenn man unzufrieden ist, aber das natürlich auch immer einen gewissen gesunden Kontext miteinander bringen, weil es gibt auch wichtigere Sachen wie Eishockey. Auch wenn es unser Lebenselixier ist, es ist auch woanders ganz, ganz wichtig, den Fokus nicht nur aufs Eishockey zu setzen, sondern auch mal über den Tellerrand zu schauen, was links und rechts daneben betrifft. Miteinander, wir werden auch wieder für den Rodo bei der November-Aktion definitiv wieder was machen. Das heißt, hier auch miteinander, füreinander da zu sein. Das ist mir wichtig, dass das auch in der Eishockey-Family Bubble weiterhin stattfindet. Und da habe ich in den letzten Jahren eine sehr, sehr positive Entwicklung mitbekommen. Und es macht dir auch absolut Spaß, hier Panther-Fan zu sein. Und das ist auch mein Wunsch, dass es hier einfach so weitergeht.
Absolut.
Gut, dann, Matze, machen wir Schluss. Etwas holpriger Start, ne, mit den technischen Problemen von Benjo, aber kein Thema. Wir holen seine Stimme nach, bauen sie mit ein. Matze, wir sehen uns am Freitag im Stadion. Ja. Ihr trifft uns natürlich wieder beim Block A oder vor dem Spiel mitunter im Enzo. Haut uns einfach an, wenn ihr ratschen wollt, oder schreibt uns auf Instagram oder wo auch immer. Wir kommen gerne rum auf den Ratsch. Und bis dahin, bleibt gesund. Euch allen einen tollen Saisonstart und auf 3 Punkte am kommenden Freitag. In diesem Sinne, Servus 40 und habe die Ehre.
Let's go. Ciao, ciao.
Wenn du mehr von der Taskforce Kleeblattl und vom Pantherholiker erfahren möchtest, besuche uns auf unserer Webseite pantherholiker.de. Dort findest du unseren Podcast oder auch den exklusiven Pantherholiker Shop. Abonniere unsere Social Media Kanäle auf Instagram, Facebook, X oder TikTok. Hashtag nur der ERC.